Ja, liebe Geschwister, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ihr wisst ja, dass wir haben uns am ersten Sonntag des Monats bewusst freigeben und auch unseren Männern, die ein Wort haben, die Möglichkeit geben wollen, ohne jetzt sich anzumelden, ohne das vorher geklärt zu haben, hier einfach nach vorne zu kommen. Und das ist wichtig, weil ich glaube, dass Gott viele Menschen gebraucht, um sein Wort auch zu verkünden. Und so möchte ich heute die Möglichkeit nutzen, auch, obwohl ich ziemlich oft hier vorne stehe. Aber ich habe mich auch gerade angesprochen gefühlt über das Lied, was Thomas gerade mit uns gesungen hat, wo es darum ging, 10 wurden geheilt, aber nur einer ist zurückgekehrt und hat sich dafür bedankt, wenn man so will. Und ich fühle mich angesprochen, weil das, was ich mir überlegt habe, falls ich heute dran bin, was könnte ich heute predigen, welches Wort könnte ich heute zu euch sprechen, da fiel mir die Geschichte von Rahab ein. Und da war es ähnlich. Und das möchte ich gerne heute mit euch zusammen ausführen. Zum einen wissen wir, wie wichtig menschliche Vorbilder für uns Menschen sind. Wir wissen, dass Vorbilder uns prägen, uns Vorbilder ja auch in so ein Stück weit auch persönlich entwickeln. Und ich meine vor allem Vorbildern für Kinder sind meistens die Eltern ihre Vorbilder. Man merkt, wie die Kinder doch sich die Mutter oder den Vater genauer anschauen und zum Teil genauso agieren wie sie. Ich habe das mal erzählt, schon einige Male hier, wo ich meinen Sohn Valentino beobachtet habe, wie er am Telefon als kleiner Junge unterwegs war, wenn er das Telefon in der Hand hatte, sein schnurloses Telefon, wenn er mit seiner Oma sprach oder mit wem auch immer, dann lief der Junge die ganze Zeit durchs Haus. Und mich hat das wahnsinnig gemacht. Da kann er nicht einfach stehen, wenn er telefoniert, muss er durch die ganze Wohnung marschieren, bis meine Frau mich aufmerksam macht, dass ich genau das Gleiche tat. Es ist mir gar nicht bewusst gewesen, aber es ist so. Also wir sind immer Vorbilder, gut oder schlecht, aber wir sind immer Vorbilder. Und jetzt wollte ich mit euch über Vorbilder sprechen, die wir in der Bibel erkennen. Und da gibt es ein Kapitel in der Bibel, wo viele tolle Vorbilder uns vorgestellt werden. Das ist Hebräer 11. Wir müssen das jetzt nicht aufschlagen. Ich möchte das kurz nur euch mitteilen. Da kann man sagen, da spricht dieser Kapitel über die Ruhmeshalle des Glaubens. Also alle die im Alten Testament was zu melden hatten, die für was Besonderes standen, die stehen tatsächlich hier in diesem Buch beschrieben. Was sind das so für Menschen? Da steht zum Beispiel der Name Abel, der Name Henoch, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose. Allesamt großen Namen der Geschichte Israels, allesamt Menschen, die mit Gott gingen und die für Gott auch auf dieser Erde Verantwortung übernommen haben. Und dann lesen wir, das können wir mal zusammen tun, Hebräer 11, also der Kapitel, aber einen bestimmten Vers, und zwar Hebräer 11, Vers 31. Was lesen wir dort für einen Namen? Hebräer 11, Vers 31, da lesen wir von einer Person, die viele von uns da nicht erwartet hätten. Und zwar heißt es dort, durch Glauben, Kapitel 11, Vers 31, ja, wunderbar. Durch Glauben ging Rahab, die Hure, nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen haben. Wir reden hier über die Helden des Alten Testamentes. Wir reden hier über Menschen, die eine besondere Beziehung zu Gott hatten, die Verantwortung übernommen haben, die ihr Leben auf Gott ausgerichtet haben. Und dann fällt ihr ein Name, Rahab, die Hure Rahab. Eine kanaitische Frau, die vom Beruf was war? Prostituierte. Was hat so eine Frau in dieser Ruhmeshalle zu suchen? Was hat eine Frau, die innerhalb der Mauern von Jericho lebte, die Gott zur Zerstörung bestimmt hat? Es war klar, diese Stadt soll zerstört werden. Was hat diese Frau da zu suchen? Eine Frau, die die Zerstörung nicht hätte überleben dürfen eigentlich. Eine Frau, die nicht hätte in Erinnerung bleiben sollen, weil alle, die in Jericho gelebt haben, sollten ausgetilgt werden. Was hat eine Frau auf dieser Liste der großen Glaubenstaten zu suchen? Eigentlich hatte sie doch menschlich betrachtet gar kein Recht darauf zu stehen. Und doch ist Rahab hier in diesem so wichtigen Kapitel 11 im Hebräerbrief verewigt worden. Ihr Name steht neben dem Namen des Glaubensvater Abraham. Und das, was wir gleich sehen werden, ist, dass er zu Recht dort steht. Das war kein Fehler der Schreiber. Da wurde nicht was missverstanden, sondern es ist tatsächlich so, dass dieser Name genau da zu stehen hatte. Warum? Was hat Rahab qualifiziert, in diesen Namen dort verewigt zu werden? Und da ganz kurz ein Hintergrund. Wir sind so ungefähr im Jahre 1405 vor Christus, am Ende des 40-jährigen Wüstenwanderung der Israeliten. Mose hatte bereits seine Führung an Josua übergeben und Josua war zu der Zeit ca. 90 Jahre alt. Er hatte von Gott den Auftrag bekommen, Israel endlich ins gelobte Land Kanaan zu führen, wo sie seit 40 Jahren eigentlich hin wollten. Und sein Ziel war auch unter anderem, die unbezwingbare Stadt Jericho zu erobern. Das war der Auftrag, den Gott Josua gegeben hatte. Jetzt muss man wissen, dass Jericho nicht ohne Grund in der Bibel als die unbezwingbare Stadt benannt wurde. Warum? Sie hatte eine doppelte Mauer. Die äußere Mauer war 1,80 Meter dick und die innere Mauer 3,60 Meter. Und zwischen diesen beiden Holzmauern waren Holzbalken, weil darauf die Häuser gebaut waren, die auf den Mauern gebaut wurden. Jericho war eigentlich nur zu überwinden über eine steile Anhöhe. Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, wer von euch Masada kennt, wer da schon mal war. Masada war ähnlich, auf einen Felsen gebaut, auf einer Anhöhe, auf einem Hügel. Und du konntest nur, wenn du eine hohe Anhöhe hast, die Stadt überhaupt erobern. Und das war für viele Angreifer ein sehr großer Nachteil. Und viele haben sich auch nicht getraut, diese Stadt jemals anzufassen. Aber Gott hatte Josua gesagt, erobere diese Stadt, zerstöre diese Stadt. Bevor nun Israel den Jordan überqueren sollte, um in die Richtung Stadt Jericho zu wandern, hatte die Nachricht schon Jericho ereilt, dass die Israeliten kommen. Und was war die Reaktion der Menschen in Jericho? Hätte man meinen können, die war so überheblich, wir sind in einer unbezwingbaren Stadt, was kann denn schon passieren? Sollen sie doch nicht kommen. Aber nein, das war genau das Gegenteil. Sie hatten nämlich 40 Jahre lang Geschichten über die Israeliten schon gehört und vor allem über dessen mächtigen Gott. Kanaan kannte, was Israel ist. Sie hatten Geschichten gehört, wie zum Beispiel, das Rote Meer, das sich teilte und wieder schloss, als die Juden Ägypten verlassen haben. Sie hatten Geschichten gehört von den zwei amoritischen Königen Sihon und Og, die sich auf der anderen Seite des Flusses gegen Israel gestellt hatten, sich versucht haben, sie zu bezwingen. Und was passiert? Sie sind überwältigt worden von Israel. Diese Geschichten haben sie gehört. Und sie haben auch gehört, dass die Israeliten einen Gott haben, der so mächtig ist und so stark ist, das hat die antike Welt vorher nie gesehen. Und dieses Israel kommt jetzt in Richtung Jericho. Woher wissen wir das, dass die Einwohner von Jericho nicht wirklich happy darüber waren, dass die kamen? Das lesen wir zusammen in Josua 2, bitte, Vers 11. Wir wissen, dass Josua vorher gesagt hatte, er wollte zwei Kundschafter haben, die sich die Stadt vorher angucken sollten. Die sollten betrachten, was da los ist, wie man die Stadt erobern kann. Und diese zwei Kundschafter sind also unbeachtet in die Stadt gegangen, dachten sie zumindest, dass sie unbeachtet sind, und wollten von innen das Ganze beurteilen. Und übernachtet haben diese beiden Kundschafter bei der Prostituierten Rahab. Warum da? Weil sie dachten, wenn wir da hingehen, dann fallen wir nicht auf. Dann wird niemand merken, dass wir Juden sind, Israeliten sind, die hier was gucken wollen, sondern wir sind einfach da und da sind wir in Ruhe und können in Ruhe schauen. Aber als sie bei der Prostituierten Rahab Unterkunft hatten, sagte sie den beiden Folgendes. Das lesen wir in Josua 2, Vers 11. Und als wir dies hörten, damit ist gemeint die Bewohner von Jericho, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Als die Stadt gehört hat, Israel kommt, um uns zu belagern, hat die Stadt gezittert. Sie hatten alle Angst, ausnahmslos. Aber es kommt der Punkt 10 und 1, was wir vorhin gehört hatten. 10 geheilt, aber nur einer reagiert richtig. Die ganze Stadt zitterte, Aber nur eine einzige Person in Jericho hörte diese Berichte und beschloss, das Richtige zu tun. Nur eine einzige Person. Die meisten, 99,9%, hatten entschieden, die Stadt noch fester zu verriegeln. Aber eine Person hat gesagt, nein, ich öffne mein Fenster und lasse eine karmesinrote Schnur herab. Und diese eine Person, die gegen den Strom geschwommen ist, die sich nicht wie alle anderen letztendlich verhalten hat, war die Prostituierte Rahab. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der, wie ich finde, sehr wichtig ist und den wir wirklich uns inhalten sollten. Und zwar ist es so, dass das Volk Israel nicht nur von dem Roten Meer gehört hatte, wie die Stadt Jericho, wie die Prostituierte Rahab, sondern sie hat das ja erlebt. Israel ist durch das Meer gegangen. Sie sind durch trockenen Boden gegangen. Israel hat nicht nur von dem Manna gehört, was die Menschen in Jericho gehört haben. Nein, Israel hat davon gegessen. Sie haben das erlebt, jeden Tag. Und obwohl sie das alles erlebt haben, obwohl sie alles gesehen haben mit ihren eigenen Augen, haben sie ihren Gott nicht geglaubt. Und was war die Strafe dafür? Eine ganze Generation der Juden hat die Wüste nicht lebend verlassen. Eine ganze Generation ist gestorben, weil sie nicht auf Gott vertraut hatten. Was war das Problem? Auch Mose schon hatte 39 Jahre vorher 12 Kundschafter rausgeschickt. Nicht 2, sondern 12, die das ganze Land Kanaan begutachten sollten und sich anschauen sollten, wie man das erobern kann, weil das Befehl war klar von Gott. Ihr kommt aus Ägypten heraus und sollt ins Land Kanaan, ins gelobte Land, das ich für euch ausgesucht habe. Aber von den 12 Kundschaftern waren nur 2 der Meinung, dass diese Mission möglich ist. 10 waren der Meinung, keine Chance. Die sind viel zu stark, die sind viel zu groß, das kriegen wir nie hin. Und die 2, die dafür waren, waren Josua, der jetzt die militärische Führung hatte, und Kaleb. Die anderen 10 und der Rest des Volkes hatte Angst. Angst um ihr Leben. Und deswegen war die Konsequenz, dass dieses ganze Volk sterben musste in der Wüste und eben nicht 40 Jahre später da standen, wo sie jetzt standen. Was hat das jetzt mit Rahab zu tun? Die Prostituierte Rahab hatte all das nicht. Sie hat das nicht selbst erlebt. Sie hatte keine Beziehung zu Gott. Das war nicht ihr Vater in dem Sinne, noch nicht. Sie hat das Manna nie gekostet. Sie hat das Rote Meer nicht überquert. Sie hat das nicht, diese Wunder gesehen. Sie gehörte nicht zum verheißenen Volk. Sie hatte keinen vererbten Glauben, auf den sie hätte zurückgreifen können. Alles, was sie hatte, war lediglich ein Gerücht oder Geschichten, die sie gehört hat über Reisende, die über dieses Volk Israel und ihren Gott gesprochen hatten. Mehr hatte sie nicht. Das war alles. Und jetzt kommt der Punkt, was mich besonders aufbaut auf der einen Seite, aber auch beschämt auf der anderen Seite. Diese Frau hat alles riskiert, weil sie diesen Gerüchten und dieser Geschichte geglaubt hat. Sie hat das Leben ihrer Familie und ihr eigenes Leben riskiert, weil sie auf das Versprechen zweier fremden Menschen gesetzt hat. Wer die Geschichte genau im Detail lesen möchte, den kann ich wirklich nur von Herzen anbieten, Josua 2-mal zu lesen. Da wird das im Detail beschrieben. Ich möchte das aufgrund der Zeit das jetzt nicht ausarten lassen. Aber Fakt ist, sie hat diesen 2 Menschen geholfen und hat aber auch verlangt als Gegenleistung, dass sie ihnen helfen. Und die beiden haben ja gesagt, wenn du uns nicht verrätst, werden wir dich und deine Familie retten. Und darauf hat sie vertraut. Rahab glaubte dem, was sie nur gehört hatte. Und somit war ihr Glaube deutlich größer und deutlich vollständiger als der Glaube des gesamten Volkes Israels, die doch alles miterlebt haben. Das ist die Wahrheit, liebe Geschwister. Sie hat geglaubt, obwohl sie nur gehört hat. Sie hat sich bekehrt, obwohl sie nur gehört hat. Sie hat nichts mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem hat sie ihr Leben und das ihrer Familie aufs Spiel gesetzt. Unser Herr Jesus Christus, von dem wir vorhin noch gesungen haben, nannte Jahrhunderte Jahre später genau dieses Beispiel, was Rahab getan hat, in einen Vers, als er zu Thomas sprach. Lass uns bitte mal zusammen Johannes 20, Vers 29 lesen. Als ich Johannes 20, Vers 29 gelesen habe, musste ich auch an Rahab denken. Hier heißt es, Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Rahab war genau eine dieser Personen, die der Herr hier mit glückselig meint. Sie glaubte, ohne zu sehen. Jesus sprach diese Worte zu Thomas und seinen Jüngern, als er bereits auferstanden war. Rahab glaubte diese Worte schon, bevor Jesus auf der Erde war. Diese Verheißung zu glauben durch das Hören und nicht nur durch das Sehen gilt eigentlich als roter Faden schon für die ganze Weltgeschichte. Der Punkt ist, und das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, wie viel Raum geben wir dem reinen Hören? Wir haben deutlich mehr, als Rahab jemals hatte. Wir haben die Wahrheit vom Kreuz. Wir kennen die Geschichte vom Kreuz. Wir kennen die Geschichte von der Auferstehung. Wir haben 2000 Jahre christliches Wissen. Und doch muss man sich fragen, was machen wir mit all diesem Wissen? Rahab hat mit einem viel, viel geringeren Wissen das getan, von dem viele von uns sich heute niemals trauen würden, das zu tun. Rahab glaubte nicht einfach nur, Rahab ging nicht einfach zur Tagesordnung über, sie handelte nach dem, was sie glaubte. Sie hat geglaubt, dass dieser Gott der Juden ein mächtiger Gott ist, ein gerechter Gott ist. Sie hat geglaubt, was sie über diese Juden gehört hat und wusste, wenn ich mein Leben retten will, muss ich mich bekehren, muss ich diesen Gott auch glauben. Und so hat sie, ohne eine Garantie zu haben, die hat ja keiner gegeben, trotzdem den König von Jericho angelogen, hat die Kundschafter versteckt in ihrem Haus und die Soldaten in die falsche Richtung geschickt. Sie hat sich für eine Entscheidung entschieden, bevor die Schlacht überhaupt begonnen hat. Für sie gab es damit kein Zurück mehr. Und jetzt frage ich euch, liebe Geschwister, wie hättet ihr reagiert, wenn vor unserer Tür einer klopft, zwei Polizisten oder drei Polizisten vor der Tür stehen und sagen, wir haben gehört, bei dir sind die und die Menschen. Der Bundeskanzler, der Präsident, wer auch immer, fordert euch jetzt heraus, diese Menschen rauszuholen. Mit dem Wissen, den Rahab hatte. Sie hat gehört, sie hat nicht gesehen. Was hätten wir gemacht in dem Moment? Rahab wusste, wenn sie ihr Leben retten will und das ihre Familie, muss sie den zwei Kundschafter gehorchen. Sie muss aus ihrem Fenster eine karminrote Schnur aushängen lassen. An was erinnert euch dieses Zeichen, karminrote Schnur? Manchmal wiederholen sich in der Bibel Sachen. Da war es keine Schnur, da war es nur das Blut, aber wir wissen aus Ägypten, dass auch Gott den Juden angeordnet hatte, Blut an den Türpfosten zu setzen, damit, wenn das Unheil kommt, diejenigen, die Blut an den Türpfosten haben, verschont werden. Jedes Haus, was Blut an den Türpfosten hat, wurde verschont, so wie jetzt in Jericho die einzige Familie, die einen roten Schnur aus dem Fenster hatte, verschont wurde. Das könnt ihr in 2. Mose 12 nachlesen. Als die Belagerung Jerichos erfolgreich wurde, wie, wäre nochmal eine Predigtreihe für sich selbst, wie man diese Mauern überwinden konnte. Das ist eine Predigtreihe für sich. Aber als das passierte, sind alle Mauern gefallen, bis auf eine. Die Mauer, in der das Haus von Rahab stand. Diese Hausgemeinschaft ging lebend heraus. Jeder Mensch, der unter diesem Dach war, wurde gerettet. Und zwar durch den Glauben einer einzelnen Person. Der Glaube Rahabs wurde zur Rettung für ihre ganze Familie. Es ist davon auszugehen, dass auch die Familie geglaubt hat, sonst wären sie nicht in diese Wohnung gegangen. Es gibt andere Beispiele, wo man sagt, das erzählst du mir. Wir haben ja selbst Familie, wir haben selbst Geschwister, Freunde, die uns für bescheuert erklären, weil wir an Gott glauben. Das haben wir ja auch. Also es ist nicht selbstverständlich, dass die Familie von Rahab hier mit in die Wohnung gegangen ist, in das Haus gegangen ist und ihr geglaubt haben. Also muss man schon davon ausgehen, dass auch sie ihren Glauben geteilt haben. Aber diese wunderbare Geschichte zeigt auch, was der Glaube ausmachen kann. Eine ganze Stadt fällt und eine einzige Familie bleibt. Wir wissen sogar aus Matthäus 1, wo der Stammbaum von Jesus Christus beschrieben ist, dass auch da Rahab Name auftaucht. In Matthäus 1, Vers 5, lass uns das bitte zusammen mal lesen. Lesen wir. Matthäus 1, Vers 5. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Sie hat es nicht nur geschafft, in Hebräer 11 aufgenommen zu werden, wo es darum ging, Persönlichkeiten darzustellen, die durch ihren Glauben bekannt geworden sind. Sie hat es sogar geschafft, in den Stammbaum von Jesus Christus zu kommen. Eine kanaitische Prostituierte, die die Geschichte der Israeliten gehört hatte und dadurch glaubte, wurde die Ururgroßmutter Davids und somit ein Vorfahre unseres Herrn Jesus Christus. Und das warum? Weil sie geglaubt hat. Geglaubt hat und ihr Leben riskiert hat. Sie hat gehört, sie hat geglaubt, sie hat eine Tat vollbracht, sie hat die Schnur rausgehängt und dann änderte sich alles in ihrem Leben. Ihr Name steht nicht in Hebräer 11 und in Matthäus 1, weil der Glaube zuerst da war oder weil der Glaube rein war oder weil der Glaube durch Referenzen bestätigt werden musste. Nein, ihr Name steht dort, weil der Glaube einem willigen Herzen gefolgt ist. Die 10 geheilten Menschen, von denen Thomas vorhin gesungen hat, die waren alle geheilt. Aber nur einer hat es für nötig gehalten, dafür dankbar zu sein. Und so ist es hier auch. Diese Frau hat erkannt, was los ist und hat gesagt, ich riskiere es jetzt. Und wenn ich mich outen muss. Und Gott hat wie immer reagiert. Er hat nicht gewartet, bis wir Menschen uns würdig verhalten, es für würdig achtet halten, um uns zu retten, sondern er hat uns erst gerettet. Und dann fängt der Lebensprozess an, indem wir uns immer mehr nach seinen Regeln ausrichten. Liebe Geschwister, Rahab hatte nichts. Sie hatte nur gehört. Und trotzdem hat sie eine lebensentscheidende, richtige Entscheidung getroffen. Sie steht als Vorbild, weil sie, bevor die Mauer fiel, bevor sie wusste, ob die Kundschafter ihr Wort halten würden, sich gestützt hat auf nichts als das, was sie gehört hatte, und auf den Gott, von dem sie geschlussfolgert hatte, dass diese Berichte auf ihn verweisen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie viel mehr Gewissheit brauchen wir, bevor wir wie Rahab handeln? Wie viel mehr Beweise brauchen wir, bevor wir so wie Rahab handeln? Wie viele von uns und von den Personen, die wir kennen, warten heute noch auf Gewissheiten, Beweise, bevor wir wirklich handeln? Rahab hatte nichts dergleichen und sie riskierte alles. Diese Geschichte zeigt uns, liebe Geschwister, dass die Gnade immer einen Weg findet, die Menschen zu finden, die niemand erwartet hat, an Orten zu finden, an denen niemand gesucht hat und sie in eine Geschichte reinzuschreiben, für die man sie nie für würdig gehalten hätte. Keiner von uns hätte je erwartet, dass Rahab diese Stellung in der Bibel einnehmen würde. Eine Prostituierte aus Jericho, die mit Gott eigentlich nichts zu tun hatte vorher. Und ganz nebenbei, wenn man sich den Stammesbaum von Jesus Christus in Matthäus 1 durchliest, fallen auf, dass sogar 5 Frauen in Summe dort aufgeführt sind. 5. Und das war zu der Zeit nun wirklich nicht üblich, dass in einem Stammesbaum Frauen aufgeführt waren. Und wenn man sich diese 5 Frauen nochmal anschaut, stellt man fest, dass 4 von denen keine Israeliten waren. Das waren Frauen, die aus heidnischen Völkern stammen. 4 von 5. Das war einmal Tamar, Ruth, Bathseba und eben diese Rahab. Nur Maria kam aus dem Stammbaum der Juden. 4 von 5 heidnischen Frauen sind im Stammbaum unseres Herrn Jesus Christus. Ist das nicht unerhört? Ist das nicht für mich wieder ein weiterer Beleg dafür, dass die Bibel nicht gemogelt hat. Wer würde denn sowas reinschreiben? Das war jetzt nun wirklich nicht eine Sache, wo man sich mit rühmen kann. Aber für Jesus war das ein Fakt, sich zu rühmen, weil er damit gezeigt hat, dass jeder Mensch die Chance hat, egal wo er herkommt, egal welches Geschlecht er hat. Jeder Mensch hat die Chance, auf die richtige Seite zu kommen. Wir können also zusammenfassen, liebe Geschwister, dass Werke entscheidend sind und nicht Worte. Werke retten, nicht Worte. Rahab hätte sagen können, ich glaube an euren Gott, und hätte trotzdem die beiden Kundschafter verraten können, weil sie Angst um ihr Leben gehabt hätte. Hat sie aber nicht gemacht. Ihr Werk war es, aufgrund des Gehörten zu reagieren und ihr Leben zu riskieren. Jetzt muss man was zu der Lüge noch sagen, weil viele könnten jetzt meinen, ich denke, man soll nicht lügen. Aber sie hat ja gelogen. Sie hat gelogen, als sie die beiden Kundschafter versteckt hat. Und sie hat gelogen, als sie gesagt hat, die sind in die Richtung gegangen, obwohl sie gar nicht da angegangen sind. Und da habe ich mir auch lange darüber Gedanken gemacht. Und wenn man die Bibel richtig liest, dann wird man da nirgendwo finden, dass sie dafür gelobt wurde, dass sie gelogen hat. Sie wird immer nur dafür gelobt, dass sie geglaubt hat. Und jetzt kommt so ein Punkt, wo ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen erklärt. Wenn man lügt, ohne das Thema Glauben im Vordergrund zu sehen, dann ist das ein böses Werk. Wenn man in diesem Fall gelogen hat mit dem Glauben, dann ist es eine Glaubensfrucht. Sie hat sich für Gott entschieden. Ich weiß, es ist ein schmaler Grat jetzt. Wann darf ich lügen, wann darf ich nicht lügen? Aber ich glaube, was wichtig ist in dem Fall, ist auch zu sehen, was für Früchte dahinter kamen. Für mich ist es wichtig, was auch Jakobus sagt in Jakobus 2, Vers 25. Lass uns das auch nochmal kurz lesen. Jakobus 2, Vers 25. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch ihre Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm, auf einen anderen Weg entließ? Hier wird nicht darüber gesprochen, dass sie gelogen hat. Hier wird nur gesagt, aufgrund ihres Glaubens, indem sie ihr Leben riskiert hat und ihr Volk letztendlich verraten hat, hat sie sich für die richtige Seite entschieden. Und in diesem Fall wird nicht das Lügen betont, sondern eher ihre Tat. Also die Glaubensfrucht. Sie setzt ihr Leben aufs Spiel, um das Leben der Spione zu retten, weil sie an die Macht und Oberherrschaft von ihrem Gott glaubte. Großer Glaube wird immer belohnt, wo auch immer gefunden wird, weil es Gott wohlgefällig ist. Und ich wünsche uns, liebe Geschwister, dass wir, wenn wir uns die Frage stellen, was können wir von Rahab lernen, uns deutlich machen, dass wir viel, 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 viel mehr haben, als Rahab jemals hatte. Und dass wir lernen, mutig zu werden. Mutig zu werden, so wie es Rahab war. Und dass wir lernen, unsere Grenzen zu überschreiten, wenn es notwendig ist. Weil Gott das honorieren wird. Wir haben alles, was wir benötigen. Wir haben das Wissen, um alles eigentlich machen zu können. Was wir brauchen, ist den Mut, das auch umzusetzen. Mit dem Risiko, dass wir verlieren, menschlich betrachtet. Das hatte sie auch. Sie hatte keine Garantie, aber sie hat es trotzdem riskiert. Und ich glaube, wenn wir unseren Herrn Jesus Christus wirklich fruchtbar dienen wollen, müssen auch wir lernen, öfters über unsere Schmerzgrenze zu gehen. Müssen wir auch lernen, unsere Grenzen zu überqueren und einiges zu riskieren. Ansonsten werden wir nicht geistlich weiterkommen. Ich bin dankbar dafür, dass eine Prostituierte es geschafft hat, durch ihr Lebenswandel in diese Ruhmeshalle aufgenommen zu werden, in den Stammbaum des Herrn Jesus Christus aufgenommen zu sein. Das zeigt nämlich, dass jeder von uns, der diesen Weg wirklich geht, die Chance hat, ohne darauf zu achten, welchen Hintergrund wir haben, welchen Stamm wir haben. Wenn wir auf Gott glauben, wenn wir auf Jesus Christus vertrauen und unser Leben verändern, dann haben wir die Möglichkeit, wirklich Großes in seinem Namen zu bewegen.